Mir steht das Wasser bis zum Hals. Diesen Satz haben Sie alle schon mal gehört. Vielleicht ist es Ihnen selbst schon so ergangen. In dieser Lage haben Sie den Eindruck, dass Ihre bisher so festgefügte Welt sich auflöst, im Untergang begriffen ist. Alles, worauf Sie bislang gebaut hatten, alles, von dem Sie glaubten, dass Sie sich so fest darauf verlassen können, bricht plötzlich in sich zusammen. Nichts ist mehr, wie es einmal war. Sie sehen kein Land mehr, keine Lösung für Ihre Probleme ist in Sicht. Ringsumher nichts als Dunkel. Wege in dieses Dunkel kann es viele geben. Die Diagnose einer Krankheit, der Zerbruch von Ehe und Familie, Verlust des Arbeitsplatzes, finanzielle Schwierigkeiten oder der Tod eines lieben Menschen. Und auf einmal müssen Sie Ihr Leben ganz neu erfinden. Wenn ich mir die Geschichten unserer Flüchtlinge in Gomadingen so anhöre, dann fühlen Sie sich nicht einen Deut anders. Ihr Leben ist in einer Chaosflut aus Krieg und Terror untergegangen. Sie haben Familie, Nachbarn, Freunde verloren und müssen um ihr nacktes Überleben bangen. Und so begeben Sie sich auf der Suche nach neuem Lebensraum, auf die Flucht nach Europa, zu uns nach Deutschland. Diejenigen von Ihnen, die über das Mittelmeer geflüchtet sind, haben die Wasserfluten ja ganz elementar im Wortsinn als Bedrohung für Leib und Leben erfahren. Vom Wasser und der elementaren Bedrohung des Lebens durch es, gar von der Auslöschung allen Lebens, spricht auch der heutige Predigttext. Aber auch von der Barmherzigkeit Gottes und neuer Hoffnung für das Leben, wie das Leben auf einer von Gott geschenkten Grundlage noch einmal ganz von vorn beginnen kann. Es gibt eine Vorgeschichte, eine Wende und eine Nachgeschichte. Ich lese Ihnen den Teil des Textes, in dem die Wende sich ereignet, nach der Übersetzung des Rabbiners Benno Jakob. Es gedachte aber Gott des Noah und alles Getieres und Viehes, das mit ihm in der Arche war. Und Gott ließ einen Wind über die Erde hingehen, und die Wasser sanken ein. Und die Quellen der Tiefe hatten sich geschlossen, und die Schleusen des Himmels und der Regen vom Himmel blieb gesperrt. Es kehrten die Wasser von der Erde zurück, zurück in einem beständigen Zurückkehren, und die Wasser wurden weniger am Ende von 150 Tagen. Und die Arche ruhte im siebten Monat, am 17. Tage des Monats, auf einem der Berge von Ararat. Und die Wasser blieben fortgesetzt im Abnehmen bis zum 10. Monat. Im 10., am 1. Tage des Monats, wurden die Spitzen der Berge gesehen. Es geschah am Ende von 40 Tagen, da öffnete Noah das Fenster der Arche, das er gemacht hatte. Und er ließ den Raben hinaus. Er ging zwar aus, kehrte aber immer wieder zurück, bis zur Trocknis der Erde von der Erde weg. Und er ließ die Taube von sich her frei, um zu sehen, ob die Wasser sich leicht verflüchtigen von dem Angesicht der Erde weg. Und die Taube fand keine Ruhe statt für ihren Fußballen, und sie kehrte zu ihm zurück in die Arche, denn Wasser auf der ganzen Oberfläche der Erde. Und er streckte seine Hand aus und nahm sie und brachte dieselbe hinein zu sich in die Arche. Und er wartete ferner 7 andere Tage, und er ließ die Taube noch einmal aus der Arche. Und die Taube kam zu ihm zu der Zeit des Abends, und siehe, ein frisches Blatt des Ölbaumes in ihrem Munde. Da erkannte Noah, dass die Wasser hinschwanden von der Erde weg. Da wartete er noch andere 7 Tage, und ließ die Taube frei. Sie kehrte ferner nicht mehr zu ihm zurück. Noah, von dem hier die Rede ist, muss die Spannung aushalten, in zwei Welten zu leben. Sein Leben zerfällt in ein Leben vor der Flut, das noch zur Urgeschichte gehört, und in ein Leben nach der Flut, in dem die Völkergeschichte beginnt. Mit seinem Leben markiert Noah eine Wende in der Geschichte Gottes mit der Welt. Vor der Flut war ja alles so gut eingerichtet. Es hätte ein Leben in der bestmöglichen aller Welten geben können, wenn nicht, ja wenn, wir werden gleich noch darauf zu sprechen kommen. Noah überlebt die Flut, diese größte aller denkbaren Katastrophen um Haaresbreite, aber jetzt ist nichts mehr, wie es einmal war. Noah wacht in der nun allenfalls noch zweitbesten aller möglichen Welten auf. In unserem Gemeindehaus in Gurmadingen hängt ein gefilzter Wandteppich, das Gemeinschaftsprojekt von Kindern des Ferienprogramms. Es zeigt ein fröhlich buntes Bild der Arche mit vielerlei Tieren überwölbt von einem breiten Regenbogen. Diese Komposition der Kinder wirkt wie eine liebliche Idylle. Das Fragliche, das Fragwürdige dieses umwälzenden Ereignisses bleibt aber im Verborgenen. Und dabei kann uns der Bericht über die Sintflut durchaus sprachlos zurücklassen, möglicherweise auch verärgern, zumindest aber in Verwirrung stürzen. Und das aus mehreren Gründen. Sprachlos macht uns diese Geschichte, wollten wir ihre Fakten buchstabengetreu wie einen wissenschaftlichen Bericht zu beweisen versuchen. So spannend Expeditionen in den Ostzipfel der Türkei nach Armenien auf der Suche nach den Resten der Arche in den Ararat-Bergen oder geologische Studien bezüglich einer weltumfassenden Flutkatastrophe auch sein mögen, am Kern des biblischen Geschehens gehen diese Bemühungen heillos vorbei und verhindern eher, dass dieser Text, diese Buchstaben aus uralten Zeiten zu uns zu sprechen beginnen, in unsere Tage hinein. Sprachlos zum Zweiten, weil uns Gott selbst als Urheber der Flut geschildert wird. Derselbe Gott, der sich am Ende eines jeden Schöpfungstages freut, wie gut es war, was er geschaffen hatte, der in der Vollendung seines Schöpfungsschaffens sogar höchste Vollkommenheit feststellt, und siehe, es war sehr gut, dieser Gott ist jetzt zutiefst enttäuscht von seiner Schöpfung. Kaum erschaffen, benutzt der Mensch seine gottgewollte Freiheit sogleich dazu, eine gebotene Grenze zu überschreiten, um sich die Erkenntnis von Gutem und Bösem zu verschaffen. Leider nutzt der Mensch dieses Mehr an Erkenntnis nicht dazu, das Böse auch zu vermeiden, bis zum heutigen Tag. Scheinbar gibt es in uns eine Lust, gerade die verbotenen Wege zu gehen, eine Leidenschaft, die eigenen Gefühle ganz und gar und ohne Rücksicht auf andere auszuleben. In der Geschichte von Kain und Abel wird uns vom ersten Mord aus Neid und Eifersucht berichtet. Die zunehmende Bosheit der Menschen verleidet Gott seine Schöpfung. Und, erneuter Grund zur Sprachlosigkeit, Gott reagiert wie ein enttäuschter Mensch. Wegwischen werde ich den Menschen, den ich geschaffen habe, von dem weiten Erdboden. Denn es ist mir leid, dass ich sie gemacht habe. Da erhält unser sorgsam kultiviertes Bild vom lieben Gott einen gehörigen Riss. Gott ist ganz offenkundig nicht lieb im Sinne eines harmlosen Wesens, das über alles hinwegschaut. Wir sollten nicht unterschätzen, wovon hier die Rede ist. Die Bibel erzählt uns von Gottes Gericht und den Folgen dessen, wenn Menschen sich gegen ihn stellen. Dann kann aber auch die Rettung aus dem Gericht nicht harmlos sein, sondern wie eine schmale Tür, wie ein gerade eben noch. Mit Wasser, mit der Urflut will Gott die Erde als Strafe in das einstmalige Wasserchaos vor Beginn seiner Schöpfung zurückführen. Diese radikalste Vernichtung entspricht in ihrer Ausnahmslosigkeit sowohl der berichteten Verderbtheit der Menschen wie auch dem tiefen Schmerz Gottes darüber. Und dann lesen wir plötzlich: Aber Noah fand Gunst in den Augen Gottes. Hier leuchtet bei aller Düsternis bereits ein erster Lichtstrahl auf, der eine neue Zukunft verheißt. Ein Neubeginn ist keine Utopie mehr. Denn größer noch als Gottes Zorn ist seine Barmherzigkeit. Bereits vor der Flutankündigung scheint die Rettung auf durch die Arche, diesen nicht steuerbaren Kasten aus Holz, und stellt Bewahrung und Neuschöpfung in Aussicht. Über der ganzen Geschichte leuchtet von Anbeginn an die erhaltende Gnade Gottes. Noah betritt die Arche und mit ihm auch seine Familie, sowie all die Tiere, die Gott ihm befohlen hat, mitzunehmen. Und dann ereignet sich eine Katastrophe kosmischen Ausmaßes. Die Quellen der Tiefe, das von Gott gebändigte Urmeer, bricht sich durch klaffende Spalten den Weg nach oben, und die Schleusen des Himmels lassen den Himmelsozean herabstürzen. 40 Tage und Nächte gießt es in einem durch, sintflutartig. Ein Blick auf die Überlieferungen der Völker zeigt bei aller Unterschiedlichkeit der Berichte, dass die Flut ein historisches Ereignis ist, welches sich so tief im Gedächtnis der Menschheit eingegraben hat, dass uns die Angst vor dem Untergang bis in unsere Träume hinein verfolgt. Ein Jahr und 10 Tage sind die Bewohner eingeschlossen auf der Arche, auf engstem Raum, dunkel, stickig, laut, eingesperrt wie in einem Gefängnis, ohne Raum zum Leben. Wie Treibgut schwimmen sie, die Übriggebliebenen, auf den Weiten der Wasser. Die Zeit scheint still zu stehen in einem merkwürdigen Schwebezustand zwischen dem untergegangenen Gestern und dem noch nicht aufgetauchten Morgen. Wir möchten nicht dabei gewesen sein. Und doch gibt es keinen anderen Weg zur Rettung als durch diese Flut hindurch. Franz Delitzsch schreibt in seinem Genesis-Kommentar hierzu: Die Vertilgung erfolgt zum Zwecke der Erhaltung, die Ersäufung zum Zwecke der Reinigung, der Tod des Menschengeschlechts zum Zwecke seiner Neugeburt. Die alte verderbte Erde wird in den Wasserfluten begraben, damit aus diesem Grabe eine neue Welt auftauche. Petrus wird sehr viel später nach dieser Flut das Wasser der Taufe in Beziehung setzen zu den Wassern der Sintflut. Ein richtendes Wasser, jenseits dessen ein Leben aus der Gnade des lebendigen Gottes möglich ist. In 1. Petrus 3, Vers 21 lesen wir: Das Wasser von damals war das Gegenstück zum Wasser der Taufe, und dieses Wasser rettet jetzt euch. Inmitten der Katastrophen meines Lebens behält Gott die Fäden in der Hand. Er schenkt wieder festen Boden unter meinen Füßen. In ihm bekomme ich festen Halt in den Untergängen meines Lebens. Davon singt auch der Liederdichter Johann Andreas Rothe: Ich habe nun den Grund gefunden, der meinen Anker ewig hält. Wo anders als in Jesu Wunden? Da lag er vor der Zeit der Welt, der Grund, der unbeweglich steht, wenn Erd und Himmel untergeht. Ob Noah Angst gehabt hat oder Zweifel, darüber ist nichts berichtet. Er kann ja an seiner Situation nicht das Geringste ändern. Er ist nicht der Kapitän der Arche, nicht mehr Herr seines Lebens, hilflos, machtlos, ausgeliefert. In dieser Situation ist er ganz auf Gott geworfen. Nur die Hoffnung bleibt ihm noch und das Vertrauen in Gottes Wege. Und dann heißt es, es gedachte aber Gott des Noah. Nicht im Sinne von erinnern, so als ob Gott den Noah vergessen hätte und er ihm plötzlich wieder einfiele, sondern im Gegenteil, während der ganzen Zeit hatte Gott des Noah gedacht, um zu gegebener Zeit die Wendung eintreten zu lassen. Die Arche ruhte auf einem der Berge von Ararat und die Wasser nahmen wieder ab. Nicht in einem finsteren Tal strandet die Arche, nein, sie liegt beruhigend fest auf dem Gebirge Ararat, Gott ganz nahe und mit einem weiten Ausblick auf die neu erstandene Welt. Das Vertrauen in Gott erhält einen festen Grund. Von diesem Berg aus soll alles wieder in Gang kommen. Das Leben soll neu beginnen, der Mensch die Schöpfung in einem zweiten Anlauf in Besitz nehmen. Der Psalmist dichtet, ich hebe meinen Blick empor zu den Bergen. Woher wird mir Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. Aber zunächst einmal gilt es abzuwarten. Die Katastrophe ist zwar vorüber und aufatmen kann man auch schon. Die Sehnsucht nach Leben erhält neue Nahrung. Aber die Auferstehung aus dem Chaos, der Neubeginn, das alles muss sich erst wieder behutsam entwickeln. Und vielleicht steht hier auch die Frage im Raum, überlebt, wozu? Und jetzt, wie soll es weitergehen? Auf Geheiß Gottes, aber erst dann verlässt Noah die Arche, diesen schützenden Raum auf Zeit, mit ihm seine Familie, die Tiere folgen. Als erstes tut Noah das zu allen Zeiten und in allen Lebenslagen Notwendige. Er dankt Gott. Er dankt Gott, indem er ihm einen Altar baut und opfert. Und an dieser Stelle gewährt uns Gott einen Einblick in die Tiefe seines Wesens. Ich will ferner nicht noch einmal den Erdboden verfluchen, um des Menschen wegen. Denn das Gebilde des menschlichen Herzens ist böse von Jugend an. Also von dem Zeitpunkt an, wo der Mensch mit dem Erkennen von Gut und Böse sich selbst zu bestimmen beginnt. Hier auf dem Ararat schließt Gott mit Noah den ersten Bund, den die Bibel berichtet. Einen Bund, die Erde nicht mehr zu vernichten, ohne Einfordern von Gegenleistungen. Als Bundeszeichen der Liebe und Treue Gottes gegenüber seiner Schöpfung soll fortan der Regenbogen erstrahlen wie ein zarter, vielfältig farbiger Pinselstrich. Der Mensch hat sich nicht geändert. Er ist ja weiterhin äußerst fehlerbehaftet. Das sehen wir mit jedem Blick in die Nachrichten. Aber Gott hat sich geändert. In dem Sinne, dass er aus Liebe zu uns Menschen alles Erdenkliche tut, dass wir gerettet werden können und in eine lebendige Beziehung zu ihm treten. Gott sagt Ja zu der zweitbesten aller möglichen Welten und gibt ihr eine Erhaltungsgarantie. Der Bestand der Erde ist nicht länger davon abhängig, wie Menschen handeln, denn Gott gibt ein Versprechen hinsichtlich seines eigenen Handelns. Leider verfügt, ungeachtet dessen, der Mensch heute über die beängstigende Fähigkeit, die Erde selbst zu zerstören. Und das gleich mehrfach. Täglich wünschen wir uns, wir könnten der Bosheit und dem Terror ein Ende setzen. Ich will nicht zu sehr vorgreifen, aber Ihr Pfarrer Stefan Mergenthaler hat bei uns in Gummerdingen zum Berg der Versuchung ausgeführt, dass dort auf diesem Berg der Versuchung Satan Jesus die Macht über alle Reiche dieser Erde in Aussicht stellt, wenn er ihn nur anbete. Aber Jesus widersteht mit Hinweis auf das erste Gebot und verzichtet so auf die Möglichkeit, die Welt durch Ausübung politischer Macht und Gewalt in seinem Sinne umzugestalten. Er akzeptiert die Welt in ihrer eingeschränkten Qualität, ohne zugleich die Zustände auf ihr gut zu heißen. Jürgen Ebach beschreibt es in Noah, die Geschichte eines Überlebenden, so: Gott hat sich vom utopischen Idealisten zum utopischen Realisten gewandelt. Wir haben nicht mehr die Welt, wie sie von Gott aus ursprünglich sein sollte. Wir haben aber auch nicht die Welt, wie sie nun einmal ist, sondern wir leben in einer Welt, wie sie in Gottes Augen sein kann, wenn wir uns an seine Regeln halten. Gott resigniert nicht. Er will, dass wir leben, obgleich er unsere Abgründe kennt. Er schafft aus Barmherzigkeit und Liebe zu uns Menschen eine verlässliche Grundlage für gelingendes Leben. Dazu gibt er uns mit seinen Geboten einen Orientierungsrahmen, damit Gewalt und Bosheit unter uns Menschen nicht überhand nehmen müssen. Es gäbe viele Schlussfolgerungen aus diesem Sintflutgeschehen zu ziehen. Eine von diesen Schlussfolgerungen möchte ich zur Reue Gottes über seine Reue erwähnen. Wenn Gott gelernt hat, auch der zweitbesten aller möglichen Welten seine Liebe unverbrüchlich zuzuwenden, dann können wir nicht dahinter zurückfallen und den perfekten Menschen fordern. Weder gegen mich selbst noch gegen den anderen ist eine solche Forderung legitim. Mit unserem Handeln, mit unserer Einstellung können wir dem Projekt Optimierung Mensch widersprechen, welches in Wissenschaft, Technik und Medien unablässig vorangetrieben wird, ohne Rücksicht auf Verluste. Die diesjährige Fastenaktion der Evangelischen Kirche, 7 Wochen ohne Runtermachen, möchte uns dafür sensibilisieren. Menschliches Versagen, menschliche Unzulänglichkeiten sind gesühnt und vergessen. Wir dürfen aus der Vergebung leben und uns mit Gott nach vorne ausrichten. Der dreieinige Gott schenkt uns Hoffnung und Zukunft und gelingendes Leben. Dafür steht das Kreuz mit seiner Botschaft. Sich diesem Gott vollständig anzuvertrauen, lohnt sich zu jeder Zeit. Amen.